ist eigentlich, wenn wahr ist, dass Jesus Kreuz, Tod und Auferstehen wirklich stimmt. Nicht nur als ein religiöses Konzept, sondern als eine historische Tatsache. Was ist, wenn sich herausstellt, dass das Grab, wie wir es gerade auch von den Kindern gehört haben, leer war? Nichts mehr drin. 1. Korinther 15, darum soll es heute in der Predigt gehen. Es ist ein sehr gewichtiges, ein sehr gewaltiges Kapitel. Es sind 58 Verse. Paulus entfaltet dort nochmal wie so eine Mini-Theologie von der Auferstehung. Und er spricht auch viel davon, was es für uns in unserem Leben, für die, die daran glauben, bedeutet. Keine Angst, wir werden heute nicht alle 58 Verse miteinander auslegen. Aber mir ist doch wichtig, anhand von diesem Kapitel einige Dinge herauszunehmen, ganz bewusst und auch hinzustellen. Ihr habt auf euren Stühlen teilweise die Predigt Handouts, falls ihr keins habt, schnappt euch irgendwo noch, wo eins frei ist. Dort dürft ihr gerne auch die Predigt mitverfolgen. Die werden nachher auch sonst hinten nochmal ausliegen. 1. Korinther 15 kommt so ein bisschen fast auch quer da rein. Bevor Paulus hier über die Auferstehung spricht, spricht er über die Ordnung im Gottesdienst. Und dann schwenkt er das Thema um auf die Auferstehung. Und nachher wird er dann wieder über Geldspenden reden. Vielleicht bleibt dir heute oder auch in den nächsten Tagen, morgen ist ja auch grundsätzlich nochmal ein Feiertag, Zeit, mal das ganze Kapitel 15 in Ruhe zu lesen. Nochmal zu wiederholen. Ich würde sogar so weit gehen, eigentlich sollte man das Kapitel 15 auswendig lernen. Gerade auch für Zeiten, wo dann herausfordert sind, wo schwierig werden. Ein gewaltiges Kapitel, wo es um die Auferstehung geht, wo ganz viel damit zu tun hat, wie wir Freude empfinden können in unserem Glaubensalltag. Die Auferstehung, Paulus hier, ist kein Schlussakkord von dem, was an Ostern geschehen ist, sondern ein Startpunkt in ein neues Leben. Lasst uns einsteigen in die ersten paar Verse. Ich möchte die Verse 3 bis 7 lesen, nach der neuen Genfer Übersetzung. 1. Korinther 15, die Verse 3 bis 7. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, hören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Und das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Und dann sagt er auch noch, dass er Paulus selbst auch Jesus gesehen hat. Paulus erinnert hier so in diesen ersten Versen an das Zentrum vom Evangelium, von dem, was wir glauben, von unserer Botschaft, die wir als Christen der Welt weitergeben wollen, zu bieten haben. Jesus ist gestorben für unsere Schuld, er ist auferstanden für unser Leben. Es ist nicht ein tragisches Ende, sondern ein göttlich geplantes Ziel. Ein göttlich geplanter Sieg. Und es ist nicht nur in den Herzen seiner Freunde von damals passiert, sondern Paulus schreibt ja hier, wem er alles begegnet ist. Er erschien über 500 Menschen gleichzeitig, weiterlebend. Das war öffentlich, das war sichtbar, körperlich, bezeugt. Paulus nennt Zeugen, die man befragen konnte. Also Paulus hat diesen Brief an seine Leser geschrieben und die Leser konnten die fragen, die es live miterlebt haben, ob das stimmt, was Paulus da schreibt. Paulus lehnt sich hier weit aus dem Fenster, wenn er diese Zeilen schreibt, weil die Leser konnten nachprüfen, ob das stimmt. Die Auferstehung ist keine Legende, kein Wunschdenken, sie ist historische Wirklichkeit. Christlicher Glaube, der basiert hier nicht bloß auf einem vagen Hoffen und Gefühl, sondern ist eine Antwort auf dieses Ereignis. Tod und Auferstehung, das sind bezeugte Tatsachen. Und bei diesem ersten Punkt möchte ich gerne noch ein bisschen stehen bleiben, weil ich glaube, dass es wichtig ist und zentral ist, zu verstehen, was auch dann nachher mit den anderen 6 Punkten zu tun hat. Also nochmal hier Vers 6. Erst anschalten. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige von ihnen sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Paulus hat diesen Korintherbrief ungefähr 50 nach Christus verfasst, als er in Ephesus lebte. Und Paulus machte damals seinen Lesern deutlich, das, was ich hier schreibe, das könnt ihr überprüfen. Es gibt diese Augenzeugen, befragt sie. Jesus ist diesen Leuten begegnet. Jetzt leben wir ja in einer Zeit oder in einer sehr fortgeschrittenen Zeit, wo wir diese Augenzeugen nicht mehr haben, wo wir sie nicht befragen können, ob das stimmt, was hier steht. Aber wir können die Augenzeugen schon auf einer gewissen Art und Weise befragen, indem wir nachlesen, was diese Augenzeugen geschrieben haben. Wir können den historischen, antiken Schriften forschen, was sie geschrieben haben und was dort passiert ist. Alle 4 Evangelien, wenn man mal das Neue Testament als ein antikes Schriftzeugnis nimmt, berichten von diesem Tod und der Auferstehung von Jesus. Die biblischen Schriften bezeugen, was damals passiert ist. Es könnte ja dieser große Einwand kommen, der immer wieder gemacht wird, ja, das hier, was wir hier sehen, die Bibel, die Schriften aus dem Alten und Neuen Testament, ist ein Märchenbuch. Dem können wir ja gar nicht vertrauen. Aber wenn man wissenschaftlich so die Historizität und auch die Glaubwürdigkeit der Bibel erforscht, stellt man doch recht schnell fest, dass das, was hier im Urtext von den Evangelien vor allem, aber auch grundsätzlich vom Neuen Testament festgehalten ist, doch auch sehr vertrauenswürdig ist. Die Bibel, die ist von mehr als 40 Autoren verschiedenen geschrieben worden über einen Zeitraum von 1500 Jahren. Die Bibel ist entstanden auf 3 unserer Erdteile in 3 verschiedenen Sprachen. Und doch zieht sich ein sehr gut erkennbarer roter Faden durch dieses Buch. Diese Schriften, die gesammelt waren, wurden recht schnell als autoritatives Wort Gottes anerkannt. Und für diese Sammlung von Schriften waren Menschen bereit, ihr Leben zu lassen. In der Wissenschaft gilt ja heute, wenn man von einem antiken Schriftwerk 5 oder 10 Handschriften hat, gilt dieses Werk als gut belegt. So zum Beispiel diese Schrift von Caesars gallischem Krieg, De Bello Gallico heißt die. Da sind 10 Manuskripte davon überliefert, circa aus dem Jahr 900 nach Christus. Wenn man das jetzt mal hinstellt als eine tatsächlich gut bezeugte Schrift, davon gehen die Wissenschaftler aus, und das gegenüberlegt mit dem Neuen Testament, 10 Manuskripte, die überliefert sind, das Neue Testament, davon haben wir 5000 griechische Manuskripte und dazu noch mal viele tausende Handschriften und Übersetzungen und noch tausende Zitate aus den ersten Jahrhunderten von verschiedenen Autoren der Kirchengeschichte. 10 Manuskripte gegen 5000 Manuskripte und dann auch noch recht nah, also 100, 200, 300 nach Christus. Also viel näher an den beschriebenen Ereignissen daran dran. Ich könnte hier jetzt noch sehr viel mehr Aspekte zur Zuverlässigkeit der Bibel nennen und die auch ausführen. Zum Beispiel über die Einzigartigkeit in ihrer Aktualität, über die Qualität der Autorenschaft, über die unzähligen eintreffenden Zukunftsvorhersagen, die Verheißungen, die wir finden, die schon bereits auch eingetroffen sind, auch über die archäologischen Befunde, die immer wieder gemacht werden, die bestätigen, was hier vom Gesamtzeugnis festgehalten ist. Und mal abgesehen von der realen Erfahrbarkeit des christlichen Glaubens, von dieser Erfahrbarkeit des lebendigen Glaubens an Jesus, in der Beziehung zu sein mit dem Gott, der hinter dieser Bibel steht. Wer diesem Schriftwerk jetzt nach all diesen Aspekten der Zuverlässigkeit immer noch skeptisch gegenübersteht, könnte, wenn er möchte, dann auch noch außerbiblische Zeugnisse hinzunehmen, die von den Ereignissen erzählen, die damals passiert sind. Antike Geschichtsschreibungen, zum Beispiel Flavius Josephus, ein jüdisch-römischer Geschichtsschreiber, der dem Christentum sehr kritisch gegenüberstand. Er erwähnt Jesus in einem seiner Schriften, wo er circa 93, 94 nach Christus verfasst hat. Um diese Zeit lebte Jesus ein weiser Mann, und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurde doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu, denn er erschien ihnen am dritten Tage wieder lebend, wie Gott gesandte Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorhergesagt hatten. Und bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Oder dann gibt es auch neben diesen ganzen jüdischen Quellen, die existieren, auch Zeugnisse aus der römischen Geschichtsschreibung. Ein Historiker und Senator Tacitus hieß der, gestorben 120 ungefähr, der hat in seinen Annalen verfasst, berichtet davon, wie Nero versucht hat, den Brand Roms anderen Leuten in die Schuhe zu schieben, im Jahr 64. Da lesen wir, ich zitiere das gerne nochmal: Um das Gerücht aus der Welt zu schaffen, schob er, also Nero, die Schuld auf andere und verhängte die ausgesuchtesten Strafen über die wegen ihren Verbrechen Verhassten, die das Volk der Christianer nannte. Der Urheber dieses Namens ist Christus, der unter der Regierung des Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Für den Augenblick war der verderbliche Aberglaube unterdrückt worden. Aber später brach er wieder hervor und verbreitete sich nicht nur in Judäa, wo das Übel aufgekommen war, sondern auch in Rom. Also warum bleibe ich so lange bei diesem Thema, bei diesem Bezeugtsein von diesen Tatsachen, von den Ereignissen, die stattgefunden haben? Paulus in Kapitel 15 hier vom 1. Korintherbrief sagt folgendes dazu, die Verse 12 bis 14 möchte ich vorlesen. Christus wird somit als der verkündigt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Wenn das Wort Gottes nicht so glaubwürdig, zuverlässig und gut bezeugt und belegt ist, dann wäre alles, was bisher in deinem Glaubensleben passiert ist und was noch zukünftig in deinem Glaubensleben passiert wird, inhaltslos. Eine Illusion. Nichtig. Aber ich möchte es betonen, das, was wir heute vorfinden im Wort Gottes, ist autoritativ, es ist glaubwürdig, es verhebt. Gut bezeugt. Was also ist, wenn wahr ist, dass Jesus tatsächlich gestorben ist am Kreuz, auferstanden ist und das Grab leer war? Unser zweiter Punkt, Vers 17. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Wenn er nicht auferstanden wäre, wären wir immer noch in dieser Schuld, in der Trennung von Gott, in der Hoffnungslosigkeit gefangen. Aber der Stein ist weg, das Grab ist leer und mit ihm ist der Weg frei in die Vergebung. Du darfst aufatmen, es ist Freiheit da, es ist vollbracht. Wenn Jesus lebt, bist du nicht mehr definiert durch deine Vergangenheit, nicht durch deine Schuld, nicht durch dein Scheitern. Und das wird dich auch zentral in deinem Leben immer wieder begleiten. Was könnte das für dich an Ostern 2025 bedeuten? Diese Tatsache, dass du nicht mehr in deinen Sünden gefangen bist. Dann kannst du vergeben. Du kannst dir vergeben. Du kannst anderen vergeben, die an dir schuldig werden oder dich verletzt haben. Leb nicht weiter in dieser Selbstanklage, wenn Christus sagt, es ist vollbracht. Du darfst frei leben. Die Auferstehung von Jesus Christus, die greift immer noch, auch in unserem Alltag. Vergib, weil dir vergeben ist. Der dritte Punkt, Vers 19. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Wenn der Glaube nur für dieses Leben wert wäre, wären wir bemitleidenswert, sagt Paulus. Doch unsere Hoffnung, die reicht weiter, bis über den Tod hinaus. Du lebst nicht nur für ein bisschen Sinngefühl in diesem Leben, in dieser jetzigen Welt, sondern du lebst mit einem ewigen Ziel. Auch dann, wenn du leidest, wenn du kämpfst, wenn du durch dunkle Täler gehst. Das ist kein Irrtum. Dein Leben ist kein Irrtum, kein Unglück, kein Witz. Es ist getragen von einer Hoffnung, die stärker ist als der Tod. Verse 22 bis 23. Du wirst auch auferstehen. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen werden, wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden, als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. In Adam, schreibt Paulus hier, also in unserer Menschennatur, sind wir sterblich. In Christus, in der Verbindung mit ihm, werden wir lebendig, auferstehen. Und nicht im Nebel von einer unklaren Hoffnung, sondern leiblich, konkret, ewig, anfassbar. Wenn Christus wiederkommt, wird der Tod keinen Anspruch mehr auf uns haben. Vers 42 bis 44 noch dazu. Muss weiter blättern. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper, auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Jetzt vergänglich, aber in Christus werden wir auferstehen. Nicht als Geist in Wolken, sondern mit einem echten, unvergänglichen und herrlichen Körper. Ein Leib, ein Körper, den wir dann haben werden, der nicht mehr krank wird, der nicht mehr leidet und der nicht mehr sterben wird. Was jetzt zerbrechlich ist, das wird dann unvergänglich sein. Was jetzt schwach ist, das ist dann kraftvoll. Was jetzt gezeichnet ist von der Vergänglichkeit, wird dann herrlich sein. Dein zukünftiger Körper, der wird nicht einfach nur repariert, sondern neu und passend gemacht für Gottes Herrlichkeit. Fünfter Punkt. Jesus regiert, und zwar jetzt in Vers 25 und 26. Wir gehen da ein Stück nochmal zurück in diesem Kapitel. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind ist der Tod, aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Jetzt in dieser Welt kann es passieren, dass wir noch Dunkelheit, Leid und Tod erleben, aber Christus regiert schon jetzt. Oft noch verborgen, aber real. Und es kommt der Tag, an dem der Tod selbst sein Ende finden wird, sagt Paulus hier. An etlichen Stellen wird das angekündigt, wie das passieren wird. Vor allem in der Offenbarung sehen wir dann im letzten Buch der Bibel, wie das tatsächlich dann auch vonstatten gehen wird. Auch wenn unsere Welt chaotisch wirkt und vielleicht auch ist, Jesus regiert, jetzt. Er ist kein ferner Herrscher, sondern ein gegenwärtiger König. Und er wird alles neu machen. Dein Leben und mein Leben. Zu diesem Punkt noch der sechste. Der Tod hat keinen Stachel mehr. Vers 54 bis 57 möchte ich dazu lesen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit begleitet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Der Tod war der größte Feind. Er schien das letzte Wort zu haben. Und nun fragt Paulus spöttisch mit einem alttestamentlichen Zitat, Tod, wo ist dein Sieg? Wo ist dein Stachel? Und die Antwort ist einfach weg. Entschärft. Durch Christus. Die große Angst aller Menschen, der Tod, der hat den Stachel verloren. Jesus hat ihn entschärft. Der Tod, der hatte Macht wegen der Sünde. Und die Sünde hatte Macht durch das Gesetz. Doch Christus hat das Gesetz erfüllt, die Strafe getragen und die Macht der Sünde gebrochen. Uns ist der Sieg gegeben. Was könnte das für dein alltägliches Leben bedeuten? Wenn dieser schlimmste Ausgang, der Tod, nicht mehr das Ende für dich bedeutet, dann leb mutiger. Vielleicht auch gerade in den Bereichen, wo du Zeugnis gibst, wo du für Jesus da bist und von ihm erzählst. Leb mutiger, weil du nichts mehr zu verlieren hast. Zumindest das, was im schlimmsten Fall passieren kann, ist schon weggenommen. Du musst nicht mehr alles absichern, nicht mehr alles festhalten, nicht mehr alles kontrollieren. Der Tod bedeutet für dich, wenn du an Jesus Christus glaubst, nicht mehr das Ende. Mein letzter Punkt, der Dienst. Was du tust, das zählt, und zwar für immer. In Vers 58 schreibt Paulus schließlich: Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Weil es wahr ist, was dort steht, dass der Tod passiert ist, dass er gestorben ist, dass er aber auch auferstanden ist, das Grab jetzt leer ist, hat dein und mein Leben überhaupt einen Sinn. Und alles, was du für Jesus tust, der Dienst, dein Gebet, der Glaubensmut, den Verzicht, den du vielleicht auch in viele Dinge steckst, deine Liebe, die ist nicht vergeblich. Jeder Schritt im Vertrauen auf Jesus trägt Frucht in Gottes Ewigkeit. Was du für Jesus lebst und tust, das bleibt. Ich weiß nicht, was dir für Dinge einfallen. Kein Gebet, kein stiller Dienst, keine Träne, die du vielleicht auch für Geschwister hier vergießt, kein Ausharren, kein Kämpfen um die Sache für Jesus ist umsonst. Für dein alltägliches Leben könnte das bedeuten, dass du vor allem deine Kraft einsetzt für genau diese unvergänglichen Dinge, für die Dinge, die bleiben. Mach dein Leben, das, was du tust, zu einem Echo von der Auferstehung, indem du Hoffnung weitergibst und Liebe investierst. Ja, die Auferstehung von Jesus, die wir heute feiern, die ist kein Wunder der Vergangenheit. Sie ist eine Einladung in der Gegenwart und auch ein Versprechen für die Zukunft. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich möchte beten. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass wir heute Auferstehung feiern dürfen. Deine Auferstehung. Danke, dass es wahr ist, dass es wahrhaftig ist. Wir dürfen uns darauf verlassen. Es ist gut bezeugt. Herr, und wir dürfen staunen und dich loben und preisen dafür, dass das, was an Ostern passiert ist, auch etwas mit unserem Leben zu tun hat. Dass es entscheidend prägt. Und ich möchte dich bitten, dass dein Geist in unseren Herzen wirkt, wenn wir gerade auch 1. Korinther 15 lesen, dass wir bewegt werden davon, was du da schreibst, aber dass es auch Auswirkungen hat auf unseren Alltag, dass wir anders leben, weil du auferstanden bist. Amen.